Zur Predigt. Gebete anderer Menschen kritisierst du nicht. Gebete anderer Menschen kritisierst du nicht. Das ist ein Grundsatz, den ich mir vor etlichen Jahren gegeben habe. Warum? Weil Gebete grundsätzlich etwas sehr Persönliches sind und damit auch etwas sehr Intimes. Sie gewähren einen Einblick in die Beziehung eines Menschen, wie er zu Gott steht und wie er mit Gott redet. Natürlich bekommt man stillgesprochene Gebete nicht mit, aber in Gebetsgemeinschaften, da wo jeder eingeladen ist, laut mitzubeten, bekommt man solche Gebete mit und man kann dann auch so ein bisschen wahrnehmen, wie ist so die Beziehung des Einzelnen zu Gott, wie spricht er ihn an, mit lieber Papa im Himmel oder Herr Jesus Christus oder wie vertraut ist man mit dem Vater im Himmel. Rückschlüsse auf den Glauben lassen sich vielleicht ziehen, auf die Theologie. Und das nimmt erstmal so eine sehr persönliche Note ein. Und das ist gut so. Gebete anderer Menschen kritisierst du nicht. Weil aber solche Rückschlüsse möglich sind, weil Gebete etwas sehr Intimes, etwas sehr Persönliches sind, hat Jesus es einmal genutzt, um eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis zu erzählen. Das lese ich euch gerne vor. Ihr findet es im Lukas-Evangelium. Ich habe es diesmal nicht auf PowerPoint mitgebracht, also ihr müsst entweder heute selbst Hand anlegen und die Bibel aufschlagen oder die Augen schließen und einfach nur zuhören. Jesus sagte, also Lukas 18, Abvers 19. Jesus sagte aber zu einigen, die sich einbildeten, fromm zu sein und die anderen verachteten, dies Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich allein hin und betete so. Man kann auch übersetzen, er stellte sich bei sich selbst und redete bei sich selbst so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Doch der Zolleinnehmer blieb hinten stehen und wollte auch nicht die Augen zum Himmel aufheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, nicht aber jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, wird umrahmt mit interpretierenden Sätzen. Der erste Satz zu Beginn, Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Damit ist schon mal so eine Hausnummer genannt, an wen sich dieses Gleichnis richtet. Und am Ende wird es dann auch nochmal interpretiert. Ich sage euch, dieser, und gemeint ist der Zöllner, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht der andere, also der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn man das so liest, die einleitenden und die abschließenden Worte, dann sind die Sympathie- und die Antipathie-Hüte sofort verteilt, oder? Man weiß sofort, wo die Sympathie liegt und wo die Antipathie liegt. Der Pharisäer, ein Heuchler. Er spielt sich auf, er ist hochmütig, er erhebt sich über andere. So möchte man auf keinen Fall sein, oder? Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, aber denkt mal einen Schritt weiter für euch. Also so möchte man doch nicht sein. Denn jeder weiß, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das hat sich ja dann auch bei den Pharisäern bis in unsere Gastronomie hinein verselbstständigt. Was ein Pharisäer ist, wenn ihr den in Norddeutschland bestellt, wisst ihr, oder? Gucke ich in glasige Augen hier. Also, ihr bestellt dort einen Pharisäer und bekommt einen starken Kaffee mit einem guten Schuss Rum. Und damit man den Rum nicht sieht im Umkreis der anderen, bekommt er ein Sahnehäubchen obendrauf. Ja, also ein typischer Heuchler. Man glaubt, oder die anderen glauben, du trinkst einen Kaffee, aber wenn du aufstehst, dann torkelst du davon. Also bis dahin hat sich das ja verselbstständigt. Der Pharisäer, ein Heuchler. Und bibelfeste Leute, denen fällt Jakobus 4 ein, wo es heißt, Gott widersteht dem Hochmütigen. Also er lässt sich da auf keinen Deal ein mit dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das ähnlich nochmal im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Desgleichen ihr Jüngeren, da geht es um das Verhältnis der Jüngeren zu den Älteren in der Gemeinde. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter, alle aber miteinander bekleidet, also zieht euch an mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Sympathien sind klar. Und bei dem Pharisäer muss man dann nochmal hinschauen, ob er wirklich so verdorben war, wie er scheint. Aber interessant ist, dass Eugen Roth, manche haben vielleicht einige seiner Gedichte schon mal gelesen, uns plötzlich hier mit ins Boot holt und sagt, okay, wir schauen da nochmal hin, denn wir neigen aufgrund dieser Vorgeschichte, wem Jesus dieses Gleichnis erzählt und der anschließenden Interpretation, neigen wir dazu zu sagen, ja mal gut, dass ich kein Pharisäer bin. Und so hat auch dann Eugen Roth gedichtet, ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Und da holt es uns dann auf einmal wieder ein, dass wir merken, na, vielleicht kommt hier die Kutsche von der anderen Seite. Wie ist das mit den Pharisäern? Sind sie wirklich so schlecht, wie sie bei uns wegkommen? Oder anders gefragt, bräuchten wir nicht die Pharisäer? Sind sie nicht ganz wertvolle und wichtige Menschen in der Gemeinde? Missverstehen wir sie vielleicht sogar? Denn damals kamen sie auf jeden Fall nicht schlecht weg. Jedenfalls nicht bei den Menschen damals. Denn Pharisäer waren schon aufrechte Leute. Sie fürchteten Gott und meinten es mit ihrem Glauben ernst. Und sie ehrten und verehrten Gott. Sie waren nicht damit zufrieden, dass der Glaube sich lediglich in Worten ergießt oder in schönen Liedern. Ihnen war es wichtig, dass zum Glauben die Tat dazukommt. Und das haben die regelrecht eingeübt. Die haben nicht nur einmal im Jahr gefastet, wie es offiziell gesetzlich vorgeschrieben war, sondern zweimal die Woche. Ihnen war es wichtig, auf diese Art und Weise zu zeigen, Gott, wir lieben und wir ehren dich. Und sie waren Menschen, die sich bereit erklärten, das, was Gott zustand laut Gesetz, nämlich 10% all der Dinge, die sie eingenommen haben, auch zurückzugeben. Selbst von den Gewürzen, Zimt, Minze, Kümmel, wogen sie 10% ab, um es Gott zu geben. Sie nahmen den Glauben wirklich ernst. Und sie waren auch bereit, die Diakonie mit zu unterstützen. Sie gaben einen Teil ihres Geldes, damit zum Beispiel die Tafelausgabe der damaligen Zeit immer genügend Brot und Möglichkeiten hatte, Menschen, die sich ihr Lebensunterhalt nicht verdienen konnten, zu unterstützen. Und er ist jemand, der das Danken nicht vergisst. Er stellt sich vor Gott in den Tempel und sagt, Gott, ich danke dir. Und das mit erhobenen Händen, aufrecht vor Gott, so war er, der Pharisäer, ein Mann des Glaubens, der betet und Gott seinen Dank gibt, der in den Gottesdienst geht und eine tiefe Sehnsucht hat, nämlich ganz nah bei Gott zu sein. Der nicht nur fromm redet, sondern alles tut, damit der Glaube gefördert wird und nicht nur in Worten sich ergießt. Der Zolleinnehmer dagegen, und ihr spürt schon, jetzt mit den Sympathien wird es ein bisschen anders gerade, glaube ich. Ne? Also so ganz schnell kann er nicht gewesen sein, der Pharisäer. Und der Zolleinnehmer, damals ein Kollaborateur, der es mit der römischen Besatzungsmacht hatte und mit ihr zusammenarbeitete. Als Jude war er dem Gesetz und Gott verpflichtet, aber er hatte sich bewusst dagegen entschieden. Er pachtete eine Zollstation von den Römern und hatte dafür den Pachtzins zu bezahlen. Und irgendwie musste er zusätzlich dafür sorgen, dass auch er und seine Familie nicht zu kurz kamen. Und so war es systembedingt, dass die Zölle höher waren als eigentlich nötig. Und mancher, und so standen sie auch in dem Ruf, hat großzügig für sich abgezweigt. Also den Zoll ziemlich hoch erhoben, bei denen, wo er viel vermutete, höher als eigentlich veranschlagt, um selber gut wirtschaften und gut klarzukommen. Und wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, dann lebt sich ja bekanntlich ganz ungeniert. Und so sind viele Zöllner zu einem großen Reichtum gekommen und waren entsprechend verachtet in der Bevölkerung, denn sie waren echte Halunken. Vielleicht heute zu vergleichen, so von der Sympathiegeschichte mit, jetzt will ich niemandem zu nahe treten, aber mit russischen Oligarchen, die auf krummen Wege, nicht jeder hat auf krummen Wege sein Geld verdient, aber die auf krummen Wege ihr Geld verdient haben, Milliardäre geworden sind, deren Yachten man jetzt stilllegt und deren Kapital man einfriert. Auf dieser Sympathieebene war man damals unterwegs mit den Zolleinnehmern. Sein Gebet ist also durchaus angemessen. Ja, er ist ein Sünder, gar keine Frage. Und sollte man einem solchen Verbrecher auch noch gnädig sein? Na, hoffentlich doch nicht. Zumal klar war oder noch nicht klar war, ob er nach diesem Gebet auch sein Leben wirklich verändert. Und jetzt, wie sieht es mit den Sympathiekundgebungen bei euch aus? Sitzt ihr gerade zwischen den Stühlen? Was passiert hier gerade mit dir? Und ja, ich will dich verunsichern, sorry. Denn nur so entfaltet das Gleichnis heute seine Kraft. Denn wenn wir in den alten Sympathie- und Antipathie-Bereichen drinbleiben, dann hat dieses Gleichnis keine Sprengkraft mehr für uns heute. Es bleibt nur noch ein selbstgerechter kleiner Rülpser übrig. Aber das Gleichnis will mehr. Und jetzt setze ich noch mal eins drauf. Willst du wirklich nicht der Pharisäer sein, der so dankbar und in großer Heilsgewissheit betet? Willst du nicht doch von seiner Frömmigkeit lernen, dir eine Scheibe abschneiden? Steckt nicht in jedem Leiterkurs, den wir anbieten, in jedem Jüngerschaftskurs, den wir hier machen, so ein Stück dessen, was dem Pharisäer wichtig war, nämlich dass der Glaube ins Leben hineinkommt? Bin ich, bist du nicht längst ein Pharisäer, der im Gottesdienstraum sitzt und der fröhlich dankt und die Lobpreislieder gerne mitsingt? Sorry, wenn ich dir zu nahe trete. Oder willst du wirklich der Zöllner sein, der so anfangs unsere Sympathie hatte und vielleicht ja auch noch hat, der sich nur im Foyer des Gemeindehauses herumdrückt, dort auf die Knie geht, nicht mal aufschaut, vor sich hin stammelt, Herr, sei mir Sünder gnädig? Möchtest du jeden Sonntag so hier erscheinen? Ist das dein Glaube? Willst du so leben, deinen Glauben leben? Na dann gute Nacht. Dann ist der Glaube ins finstere Mittelalter zurückgekehrt. Düster und angstbesetzt. So will ich jedenfalls nicht glauben. Meinen Glauben so nicht leben. Und so lebe ich ihn auch nicht. Denn ich bin heute Morgen nicht im Foyer geblieben. Bin hier reingekommen. Qua Amt stehe ich sogar hier vorne und rede mit euch. Was jetzt? Worauf will Jesus eigentlich mit seiner Provokation hinaus? Was macht der Pharisäer denn nun wirklich falsch? Und was macht der Zolleinnehmer nun wirklich richtig? Vielleicht helfen ein paar Stichworte in diesem Gleichnis, um das zu verstehen. Der Pharisäer, so kann man übersetzen, habe ich vorhin gesagt, steht für sich. Er betet zu Gott, aber er steht für sich. Er bleibt irgendwie auch bei sich. Er betet zwar und er dankt, aber wenn man mal hinschaut, ist es fast eher ein Selbstgespräch als ein Gebet. Er redet von dem, was ihn besser macht als diesen Zolleinnehmer auf der anderen Seite im Vorhof des Tempels, den er dort entdeckt hat. Er braucht offensichtlich diesen Vergleich mit den anderen, um sich selbst vor Gott und vor sich in ein gutes Licht zu rücken. Und er vergleicht sich natürlich nach unten, mit den schlechteren Leuten. Und so wertet er sich und seine Frömmigkeit und seinen Glauben und sein Leben auf. Er schaut auf das, was die Person ansieht. Und wir sagen doch, Gott, schau doch nicht die Person an. Aber darf man denn nicht froh sein über das, was man erreicht hat im Glauben? Darf man dafür Gott nicht danken, dass man nicht allen Scheiß mitgemacht hat, sondern von manchem bewahrt wurde oder auch aufgrund seiner eigenen Disziplin nicht hineingerutscht ist in irgendwelche zwielichtigen Sachen? Gott schaut, so sagen wir, nicht die Person an. Bei Gott zählt nicht, was wir schaffen, was wir leisten. Jedenfalls nicht in der Frage, ob wir von ihm das empfangen, was der Zolleinnehmer erbittet, nämlich Gnade. Und wir sagen, das ist ein reines Geschenk. Da gibt es keine Leistung vorher, die erbracht werden muss. Also Gott schaut nicht, wenn es darum geht, Gnade zu empfangen, also bei ihm anzukommen, auf das, was ich vorzuweisen habe. Auf der anderen Seite sind aber das, was wir im Glauben entwickeln, schon wichtige Dinge. Jesus sagt einmal, ihr werdet nach euren Werken gerichtet, also nach dem, was ihr tut. Also Gott nimmt das schon wahr, was wir tun, und er bewertet es offensichtlich auch. Das Problem des Pharisäers ist, was er nicht sagt und nicht betet, aber trotzdem betet. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Denn wenn man es jetzt mal konkret nimmt, betet er Gott: Dankeschön, dich brauche ich nicht. Es ging auch so: Schau auf das, was ich erreicht habe in meinem Glauben. Danke, lieber Gott, eigentlich brauche ich dich nicht. Jedenfalls nicht deine Gnade, denn ich habe vieles in meinem Leben selbst erreicht. Mein Leben ist nicht schlecht, schau es dir an, ich habe was geschafft. Und das ist sein Problem. Und das wird zum Problem, wenn ich etwas geschafft habe. Nicht, dass ich mich darüber nicht freuen dürfte. Bleiben wir mal bei dem Stichwort vom Sünder, das dem Zolleinnehmer so über die Lippen kommt. Wenn du spürst, dass Schuld dich immer wieder fesselt, dass du es nicht lassen kannst, über andere Menschen schlecht zu reden oder zumindest schlecht zu denken. Und du hast es nun endlich mal geschafft, über einen Menschen, über den du immer schlecht gedacht hast, gut zu denken. Kannst du dich darüber nicht freuen? Ist das nicht etwas, wo du sagst, Jesus, danke, da habe ich was geschafft. Und wenn ich es einmal geschafft habe, schaffe ich es auch ein zweites Mal? Ja, das ist okay. Ähnlich bei Gier oder Geiz. Und du merkst, mir ist es gelungen, im Gottesdienst einen Hunderter zu spenden, weg von aller Gier langsam hinzukommen. Kannst du dich darüber nicht freuen und Gott danken? Ja. Aber langsam verschiebt sich der Blick, langsam verschiebt sich die Perspektive hin zu dem, was du geschafft hast und weg von dem, der dir gnädig ist. Und das ist die Bewegung des Pharisäers, die ihm zum Verhängnis wird. Nicht, dass man sich über Erfolge im Glauben nicht freuen dürfte, aber die Ausrichtung des Blickes am Ende, die dann in der extremen Form so aussieht, dass ich bei mir selber bleibe, das ist das Problem. Und was macht der Zöllner, der Zolleinnehmer richtig? Nun, er hat nun erstmal gar nichts vorzuweisen. Er vertraut gar nicht auf sich selbst. Er wagt es nicht einmal, etwas Positives in den Ring zu werfen. Er rechnet noch nicht einmal mit seinem eigenen guten Willen und mit seiner eigenen Disziplin. Er hätte ja auch sagen können, Herr, sei mir Sünder gnädig und ich verspreche dir, ab heute wird es anders. Hätte er machen können. Aber er tut es nicht, weil er sich auf keinen Handel an dieser Stelle mehr mit Gott einlassen will, sondern er möchte ganz diesem Gott vertrauen. Ganz auf seine Barmherzigkeit setzen, ganz auf seine Gnade setzen. Und das macht den großen Unterschied. Er vertraut allein auf Gott. Und damit wird er sozusagen zum Vorbild. Damit noch was deutlich wird, es macht für uns auch keinen Sinn, in die Rolle des Zöllners zu schlüpfen und zu versetzen, nach dem Motto, Gott, schau mich an, wie schön ich mich demütige. Schau an, wie ernsthaft ich meine Sünde bekenne. Schau an, wie sehr ich alles bereue. Sozusagen meine Demut einsetze als Vorleistung für Gottes Gnade. Wir sind manchmal perfide in unserem Denken und in unseren Glaubensstrukturen. Und er sagt, nö, mach es nicht. Rechne nicht mit dir, um Gott gnädig zu stimmen. Rechne doch einfach mal mit der Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben. Lass dich doch mal überraschen. Wie wäre es, wenn wir von Jesus lernen? Denn was er vermutlich sagen will, alles, was dein Leben mit Gott ausmacht, das lebt davon, was Gott dir schenkt und von dem, was er dir gibt. Denn die eigentlich wichtige Person, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut in diesem Gleichnis, nämlich Gott. Denn das sind zwei, die gehen in den Tempel, um mit Gott zu reden. Was ist das für ein Gott, zu dem sie beten, der sich über Menschen freut, die alles von ihm erwarten, die nicht auf ihre eigene Gotteserkenntnis, auf ihre Fortschritte im Glauben stolz sind, nicht auf ihren Grad der Heiligung, wie wir das so beschreiben, die sich nicht mit anderen vergleichen müssen, um selber besser dazustehen, um sich gut zu fühlen, sondern sich von einem Gott überraschen zu lassen, der sagt, komm her zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir feiern heute das Abendmahl miteinander und das ist genau dafür. Denn hier bist du ausschließlich der Empfangende. Du bekommst etwas. Egal, wie weit du es in dem Glauben, in deinem Vertrauen zu Gott und zu Jesus geschafft hast. Und egal, wie groß dein Versagen ist im Kampf gegen Schuld und Sünde. Ob du Gott von Herzen dafür danken kannst, dass deinem Glauben auch Taten folgen, oder ob deine Taten deinen Glauben eigentlich verraten. Egal. Du empfängst heute. Denn hier ist Jesus. Hier ist Gnade. Hier bist du willkommen. Hier bist du angenommen. Als Pharisäer und als Zöllner. Und hier lebst du von dem, was Jesus dir gibt und was Jesus dir schenkt. Und hier steht keiner für sich. Der Pharisäer steht vor Gott und der Zöllner steht vor Gott. Und der Zöllner darf den Kopf heben und sich an der Gnade Gottes freuen und sich beschenken lassen. Und der Pharisäer, der darf all das Belastende, was er alles tut und leistet, ablegen und nur empfangen. Es heißt lapidar vor Gott und im Stau sind alle gleich. Das mag sein, aber im Abendmahl stimmt es allemal. Da darf der Pharisäer seinen Hochmut ablegen und gesund werden in seiner Seele. Und der Zöllner darf seine Angst ablegen und Gott vertrauen. Gnade für Gnade empfangen. Und deshalb heißt es im Hebräerbrief, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Jemand hat einmal lapidar gesagt, das Abendmahl ist für Menschen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben und ist keine Evangelisationsveranstaltung. Ja, da ist was dran. Aber es gibt diese schöne kleine Geschichte, wo eine Frau aus Kanaan, eine kanaanäische Frau, wie sie genannt wird, zu Jesus kommt und um Hilfe für ihr Kind bittet. Der sagt, ich bin zu den Kindern Israels gesandt und es ist nicht richtig, wenn man das nicht respektiert und ich bin nicht zu dir gesandt. Und Jesus hat einen scharfen Ton drauf, indem er sagt, es ist nicht recht, dass man an Kindern das Brot wegnimmt und gibt es den Hunden. Und diese Frau kontert und sagt, ja, und trotzdem essen die Hunden von den Brotkrümeln, die herunterfallen von ihres Herrn Tische. Jesus ist so perplex, dass er das Kind heilt. Sagt, wow, was ist hier passiert? Da ist eine Frau, die hat nichts zu bringen und vertraut allein auf diesen gnädigen Gott. Dazu lade ich dich heute Morgen ein in deinem Leben. Allein auf diesen gnädigen Gott zu vertrauen. Und wenn das in deinem Herzen ein ganz tiefer Wunsch ist und du weißt nicht, wie du es ausdrücken kannst, weil dir vielleicht die Worte fehlen, vielleicht noch einmal nicht die Worte hast, die dieser Zolleinnehmer damals gebetet hat. Und diese Sehnsucht nach diesem gnädigen Gott dein Herz berührt hat heute Morgen. Warum kommst du nicht dann mit zum Abendmahl? Lässt dich beschenken und lernst zu schmecken, was es heißt, einen gnädigen Gott zu haben, der uns so nimmt und annimmt, wie wir sind. Du lernst heute Morgen ein bisschen die Gnade schmecken. Das wünsche ich dir.